Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Fast 95%, ein Ergebnis wie für Helmut Kohl oder Angela Merkel zu ihren besten Zeiten. Das hat dieses Wochenende einem Mann beschert, der lange eher für so 48,5, 49% gut war, tendenziell auch vielleicht eher, würden manche sagen, gespalten hatte, denn versöhnt, Friedrich Merz. Und der musste selbst hörbar schlucken am Samstag, als das Ergebnis bekannt gegeben wurde.
Liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme das Wahlergebnis an. Und ich bin tief bewegt und beeindruckt von diesem Wahlergebnis. Herzlichen Dank.
Der neue CDU-Chef Friedrich Merz, Albrecht von Lucke, kein schlechter Start, oder?
Nein, in jeder Hinsicht. Fulminant. Das hat er ja schon quasi als Weihnachtsgeschenk vor Weihnachten im Angang beschert bekommen. Die eigentliche, nicht Überraschung, aber fast schon Sensation war das überragende Ergebnis gegen Norbert Röttgen. Norbert Röttgen abgeschmettert mit über 60%, den Mitgliederentscheid zu gewinnen. Das hat Merz einen solchen Vorschub geliefert.
Den dritten haben Sie jetzt schon gar nicht mehr erwähnt. Helge Braun,
ja,
war noch
Braun
dabei,
war eine Lachnummer, Entschuldigung, dass ich das so sage, weil man sich wirklich fragt, warum ein Kanzleramtsminister, der eigentlich nie als Politiker in Erscheinung getreten ist, plötzlich meint, Parteivorsitzender zu werden. Das hat ihm, glaube ich, sogar eher genützt. Also das war, aber Röttgen wurde sehr ernst genommen. Braun war immer nur ein Funktionär und Technokrat. Also das war schon eine aberwitzige Vorstellung.
Braun, Braun war aber in gewisser Weise natürlich eigentlich auch der Erbverwalter der Angela Merkel.
Ja, natürlich.
Merkel.
Und das macht ihn auch nicht stärker. Aber ich will damit sagen, die Sehnsucht, das hat sich ja da gezeigt, die Sehnsucht nach Aufbruch, nach echter Erneuerung ist riesig. Und jetzt ist die Ironie, dass das noch einmal dann, Merz hat ja ganz tief gestapelt, gesagt, ich brauche 80%, damit rechne ich. Dass es 95% sind, ist nicht nur dadurch zu erklären, dass die Leute alle beigepflichtet haben. Nein, es gibt in der Union tatsächlich so etwas wie eine Sehnsucht nach Neuanfang. Und meine These ist tatsächlich auch die, es gibt auch dieses Momentum für Merz, was ganz, ganz stark hier zum Ausdruck kam. Dieses Sentimentale, und ich nehme das wirklich ab, entweder wäre ein, sonst wäre ein grandioser Schauspieler. Diese absolute Erleichterung, Genugtuung geht auch ganz weit, ist eine Rührung gewesen. Konservative sind ja manchmal sehr sentimental, das merkte man da. Also der knallharte Knochen der Merz, arrogant, egozentrisch, Selbstdarsteller, der kam plötzlich, nachdem er zweimal gescheitert ist. Das Stehvermögen muss man ja durchaus auch bewundern. Ja, ist die dritte Niederlage, hat er durchaus in Kauf genommen, beziehungsweise riskiert. Jetzt war er wirklich gerührt und übrigens mehrfach noch, auch bei der neuen Nominierung des ganzen Teams, dass er in Breite auftritt, er war mehrfach gerührt, weil er angekommen zu sein scheint. Und das darf man ja auch nicht vergessen, man hat ihm immer unterstellt, er wolle Parteivorsitzender nur werden, um anschließend Kanzler zu werden. Hiermit hat er bewiesen, nein, ich nehme auch den Angang in der Opposition in Anspruch und ich bin ganz sicher, das hat ihn so gestärkt, auch übrigens auch der Abgang von Merkel. Die ist ja kalt wie, man muss es deutlich sagen, eiskalt ist sie abgegangen. Sie hat sich weder zur Partei Ehrenvorsitzenden küren lassen, geschweige denn sich zu einem Abendessen herabgelassen. Das hat eine Kontrastfolie. Sie hat gesagt, ich bin dann mal weg. So ein Verhältnis, ganz kalter Art zur CDU, hat sie am Ende demonstriert. Merz ist in gewisser Weise das Gegenteil. Er übernimmt eine am Boden liegende, schwache, prozentual, 25%, schwache Partei, aber mit dem absoluten Willen zum Aufbruch. Und das macht ihn ungemein stark, zumal, auch das war deutlich, die Augenhöhe, die er plötzlich und sehr schnell mit Markus Söder hatte, da sind zwei Figuren, zwei Alpha-Figuren, aber Söder hat sich so geschadet im letzten Jahr, dass Merz für mein Verständnis unangefochten die Nummer eins ist. Und das wird er ganz schnell Ralf Brinkhaus spüren lassen. Er wird sich den Fraktionsvorsitz nehmen und dann bleibt er und ist er die ganz starke Figur in der CDU.
Die Frage bleibt aber natürlich auch, ob er die richtige Figur ist, um all das zu leisten, was die Union jetzt braucht. Ich finde das ganz interessant. Vielleicht gibt es da fast sogar eine Parallele zwischen der CDU und auch der Ampelregierung. Wir haben eigentlich eher tendenziell ältere Chefs an der Spitze. Hier Olaf Scholz, da Friedrich Merz. Und Friedrich Merz hat jetzt auch eine relativ frische, bunte, junge Truppe um sich herum geschart. Ist aber natürlich die Frage, ist er dann auch der Richtige? Wir denken jetzt an 2025.
Ja, und ich glaube, diese Altersfrage, Sie haben schon einen richtigen Vergleich angestellt, ist manchmal völlig überhöht. Man vergleicht immer, natürlich wird Merz 69 sein. Hat Glück, er ist knapp vor 70, wenn die Wahl 2025 sein wird. Aber es zählt der Vergleich. Und der Vergleich mit Olaf Scholz macht ihn nur 2,5 Jahre älter. Also Scholz ist dann auch 66,5. Und das heißt, Merz hat keine große Distanz zum Jetzt-Kanzler. Und dann kommt zweierlei hinzu. Zum anderen ist es so, er hat sich in der Tat sehr verändert. Der größte Gegner von Friedrich Merz war immer Friedrich Merz selbst. In seiner ganzen Egozentrik, in seiner ganzen Arroganz, in seiner ganzen auch neoliberalen Eindimensionalität. Er hat sich tatsächlich, und das glaube ich, merkte man auch auf diesem Parteitag sehr deutlich, er hat begriffen, wie sehr er sich selber im Wege steht. Er hat sich breit aufgestellt, inhaltlich. Er begreift, er muss die Breite der CDU abdecken. Er hat auch begriffen, dass er ein junges Team braucht. Er braucht Leute, die ihn ergänzen in den Themen. Und wenn ihm das gelingt, plötzlich Teamplayer zu werden, und man hatte den Eindruck, dass da etwas wie echter Erneuerungswille, Optimismus kommt, dann kann ihm viel gelingen. Es wird von zweierlei abhängen. Es hängt zum einen davon ab, und da wird es ganz schnell spannend, es hängt von seinem Angang in den nächsten Monaten ab. Es ist jetzt schon fast die Vorentscheidung dieses ersten halben Jahres. Gelingt es der CDU, die drei Wahlen, die anstehen, Saarland Mitte März, gelingt es dort Tobias Hans, die Wahl zu gewinnen? Momentan sieht es gar nicht nur gut aus für ihn. Gelingt es anschließend, Daniel Günther, Schleswig-Holstein zu halten? Und gelingt es auch dann vielleicht sogar Hendrik Wüst noch in Nordrhein-Westfalen, diese ganz entscheidende Wahl zu gewinnen? Dann wäre März ungemein stark.
Ja, aber dann hätte er natürlich auch drei jüngere Männer, die vielleicht auch mit Fug und Recht sagen könnten, na, vielleicht sind wir eher die neue CDU und der Aufbruch 2025.
Absolut, da haben Sie völlig recht. Er wird es mit Konkurrenten zu tun haben, aber es müssen sich so junge Landesfürsten erstmal profilieren. Und er hat natürlich, wenn er sich den Fraktionsvorsitz greift, die dritte Stärke, denn eines kommt doch hinzu. Die eigene Stärke von Friedrich Merz wird die Schwäche dieser Regierung sein. Wie wir gerade davor gezeigt haben in beiden anderen Plots, die Regierung steckt schon jetzt tief, tief im Morast zweier riesiger Großkrisen. Sowohl der Corona-Krise, wo ich nicht sehe, dass sie unbeschadet aus der Impfpflichtdebatte rauskommt. Ich will von der Ukraine als zweiter Großkrise gar nicht reden. Und die dritte, die ja quasi schon im Hintergrund auftaucht, nämlich die Frage, wie kommt man aus der Jahrhundertkrise, der Klimakrise, richtig raus? Beziehungsweise wie steigt man überzeugend ein, ohne einen Teil der Bevölkerung zu verlieren? Und auch vor allem mit einem Kanzler Olaf Scholz, der noch gar nicht gezeigt hat, wie er hier Führungsfähigkeit zeigt. Das ist die potenzielle Stärke von Merz. Denn eins darf man nie vergessen. Die CDU-CSU, so historisch sie geschlagen ist, mit 8% Verlust von 33% auf 25%, liegt Auge in Auge mit der SPD. Die SPD ist keine starke Kanzlerpartei. Es kommt im Endeffekt mit Blick auf die nächsten Jahre auf Verschiebungen von 2-3% an. Wer 2025 mit 2-3%, wie es diesmal die SPD war, die Nase vorn hat, stellt den Kanzler. Insofern hat Merz, wenn die Karten so fallen, wie man sich's ausmalen kann, dann hat er keine schlechten Chancen, Kanzlerkandidat 2023 zu werden. 25, Entschuldigung, 2023 wird er das nächste Mal bestätigt, das ist der letzte Punkt, wird er bestätigt, wenn es ihm gelingt, ein weiteres Mal zum Parteivot. Das ist das entscheidende Jahr. Söder muss seine Landtagswahl gewinnen, Merz Parteivorsitzender werden, dann wird das Duell noch einmal aufleben und dann spricht vieles für Merz.
Aber ich finde es interessant, ich höre bei Ihnen immer wieder raus, eigentlich eine latente Unzufriedenheit mit der gerade erst gestarteten Ampel und jetzt eine erstaunliche Zufriedenheit mit einem Friedrich Merz, der ja wirklich über zwei Jahrzehnte, gerade auch die letzten 2,5 Jahre immer gut war, gerade Menschen links der politischen Mitte in Wallung zu bringen.
Ja, ich kann Ihnen aber auch sagen, warum. Ich bin da keineswegs immer nur in der Betrachtung eindimensional auf die Punkte, die ich kritisierenswürdig finde. Ich finde verheerende Position, die Merz in den letzten Jahren hatte. Seine Abwertung der Klimapolitik, katastrophal. Seine neoliberale Arroganz. Ich traue ihm aber zu, dass er gelernt hat. Aber ich sehe eine ganz große Chance von Merz. Und das ist bisher das Versagen von Olaf Scholz. Die Leidenschaft, die Olaf Scholz und die Führungsfähigkeit, die ihm vollkommen abgeht bisher und die ich auch als Problem bei einem Kanzler Scholz, ob seiner fehlenden Leidenschaftlichkeit, als Grundproblem sehe, die aber in der Klimakrise und in dem ganzen Angang der Ampel in allen Großfragen noch wird viel stärker aufbieten müssen. Wenn sich dieses Defizit vertieft und verstärkt, dann wird es genau einem abwartenden Merz, der aber rhetorisch sehr aufdrehen kann, voll in die Hände spielen. Dann hat er die Erneuerungskarte, dann ist er eher die Überraschung. Und das ist eigentlich auch die Ironie. Eigentlich ist ein Friedrich Merz, der 20 Jahre von der Oberfläche verschwunden war, der jetzt gewissermaßen neu und auch ein Stück weit geläutert auftauchen könnte, ist ein Mehr an Erneuerung als ein Olaf Scholz, wenn er so stoisch, unverändert, ja, und auch ein Stück weit nicht inspirierend weitermacht.
In der Kanzlerfrage würde ich Ihnen da vielleicht sogar recht geben, aber ich sehe gerade mit Interesse diese Entwicklung innerhalb der Ampel. Mal sehen, ob sie sich so verstetigt oder ob nicht Olaf Scholz vielleicht auch noch seine Rolle findet. Wenn man sich anschaut, wie Angela Merkel gestartet ist, auch nicht unbedingt als die stärkste Kanzlerin in einem starken Kabinett. Aber das könnte ja ein neues, interessantes Muster in der deutschen Politik sein, dass wir mal keine starke Kanzlerfigur haben, aber dafür starke Ministerinnen und Minister. Also eigentlich vielleicht eine Antwort für unsere Zeit, die zeitgemäß ist, stärker im Team und weniger Ego und die Person vorne.
Aber am Schluss, und das ist doch ganz entscheidend, wird ein Kanzler gewählt und es wird noch mehr und eine Kanzlerpartei,
es wird Bundestag noch mehr gewählt.
Ja, das ist schön, dass Sie das so sagen, aber wir wissen genau, wie die Partei politischen Spiele und Usancen sind und auch übrigens zwingenderweise, weil das Bedürfnis nach Führung, und das ist ganz ersichtlich, ist unter diesen Großkrisen so eminent. Scholz sagt ja auch immer, dass er es eigentlich leisten will. Er hat es bloß bisher nicht getan. Er hält uns quasi mit einem gewissen Vakuum hin. Ich könnte auch sagen, von bisher ist es eine Führungsverweigerung, die er auf allen Feldern zeigt. Sowohl was Corona anbelangt, auf der Ukraine-Krise, aber auch zum Teil. Und wenn sich das verstetigt, wird die Sehnsucht nach einer starken Figur, und das ist doch der Vorteil der Union, die ihn eigentlich nur abwarten muss, die in die bösen Schwachstellen der Regierung eindringen muss. Das ist das große Plus dieser Opposition. Sie kann bisher sich damit zurückhalten, eigene Lösungen anzubieten. Das zeigt sie explizit in der Corona-Krise. Lass die doch mal die Impfpflicht machen. Wir sind zwar auch dafür. Also, das ist der Vorteil von Friedrich Merz. Und da muss Olaf Scholz sehr, sehr viel aufbieten, damit er in die Offensive kommt und auch gleichermaßen überzeugend wird.